Seid alle herzlich gegrüßt aus Bangkok. Es ist wirklich schön und eine wunderbare Gelegenheit, dass wir dabei sein können. Ich hoffe, ihr hört mich.
Ja.
Ich habe gerade noch gegoogelt, die Entfernung zwischen Frankfurt und Bangkok beträgt 8.967 Kilometer. Wir können also sagen, so fern und doch so nah. Wir sind 6 Stunden voraus. Wir haben hier schon späten Nachmittag. Und ich denke auch klimamäßig. Hier ist es sehr heiß. Wir haben heute um die 34 Grad. Und ich denke mal, bei euch ist es kühler als hier in Bangkok. Nun kann ich alle sehen. Es ist schön, so in den Saal hineinzuschauen. Ich habe auch einige Erinnerungen an Dienstlaken. Und es war eine Überraschung, als Sanna mich fragte, ob ich nicht bereit bin, auch mal einen Sonntag bei euch zu predigen. Und das ist ja so einfach. Ich brauche kein Flugzeug zu besteigen, kann einfach einschalten und habe den Lobpreis genossen, auch die deutschen Lobpreislieder mal wieder zu hören und auch eure Gebetsgemeinschaft. Und ja, ich danke für die Einladung und freue mich, mit euch zusammen Gottes Wort heute betrachten zu können. Der Text wurde ja schon gelesen, Römer Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Und unser Thema oder Motto soll heißen, Leben in Erwartung. Wenn wir an die Zukunft denken, dann haben wir ganz unterschiedliche Bilder und Vorstellungen vor uns. Ich denke, die meisten haben fast immer das Bild der Abenddämmerung vor Augen. Ein Tag geht zu Ende, es wird so langsam dunkel. Der Himmel färbt sich und kündigt sein Abendrot an und dunkle Wolken kommen auf. Dämmerung legt sich auf das Land. Eine undurchdringliche Finsternis hüllt alles in Dunkelheit. Es wird Nacht. Irgendwie bekommt man so eine Nachtstimmung, wenn man an die Zukunft denkt. Wenn wir an die Zukunft denken, sprechen wir häufig auch von drohenden Krisen, von Katastrophen, von Kriegen. Wir haben Angst vor einer Wirtschaftskrise, Angst vor einer Klimakatastrophe, Angst vor Terror, Angst vor Krieg, der sich noch weiter ausbreiten könnte. Und letztlich ist drohenden Untergang. So, das Boot, in dem wir alle sitzen, ist bereits Fleck und es ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis es untergehen wird. Ganz anders das Bild, das uns der Apostel Paulus hier in unserem Textabschnitt aus dem Römerbrief vor Augen stellt. Er spricht gar nicht von einer Abenddämmerung, er spricht auch nicht von einer gewissen Zeit eines Weltuntergangs, sondern er spricht vielmehr von einer Morgendämmerung. Als Christen schauen wir dem Anbruch eines wunderbaren Morgens entgegen. Paulus, und man spürt so seine Begeisterung, wenn er schreibt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Die Aussichten der Christen sind der Blick ins Morgenrot. Wir leben im Anbruch des neuen Tages. Christen sind daher Morgenmenschen. Sie sind Hoffnungsträger. Und in ihren Augen spiegelt sich bereits das Morgenrot des großen Tages Gottes, der kommen wird. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. In diesem Textabschnitt sehen wir 4 Leitgedanken, die wir auch heute miteinander betrachten wollen. Zunächst einmal umschreibt uns Paulus die gegenwärtige Situation der Welt. Er sagt, es ist Nacht. Dann wird der Zustand der Welt erwähnt, der noch aussteht. Es wird Tag werden. Die Morgendämmerung steht kurz bevor. Dann wird uns auch ein ganz bestimmter Zeitpunkt genannt, in dem wir uns befinden. Paulus sagt, die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nicht mehr fern. Und all dies führt zu einer Verpflichtung für uns, die wir an Jesus glauben, die wir die Zeit erkennen Wir sollen die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Genau diese Punkte wollen wir Schritt für Schritt kurz beleuchten heute Morgen. Zunächst einmal geht es um die gegenwärtige Situation dieser Welt. Der Apostel Paulus nennt sie Nacht. Es mag sein, dass uns diese Beschreibung befremdlich vorkommt. Ist es wirklich Nacht in dieser Welt? Wir erleben doch überall Fortschritte in der Bildung, in der Wissenschaft. Man weiß sich aus. Da werden neue Freiheiten und Erkenntnisse gefeiert. Unsere Vorfahren vor 100 Jahren sahen Dinge vor ihren Augen, die ihre Großväter nicht kannten. Eisenbahnen, Fabriken, Gas, Elektrizität, Autos, Dampfmaschinen, Bildung. Wir sehen heute Dinge vor Augen, die unsere Großväter auch nicht kannten, nämlich Internet, globale, digitale Vernetzungen, Handys, Tablets, WhatsApp. Wer von den Generationen vor uns hätte sich das nur vorstellen können, dass ich gerade jetzt in Bangkok sitze und ihr sitzt in Dienstlaken, könnt mich sogar sehen. Also es ist doch wirklich ein kleines Wunder. Anscheinend entwickelt sich doch alles zum Besseren. Neue Methoden und Strukturen werden entwickelt. Ja, wir sind dankbar für diese Errungenschaften, die unser Leben einfacher machen. Aber dennoch sagt uns die Bibel hier, die Welt befindet sich in einer geistlichen Finsternis. Ja, wir wissen es, die Sünde regiert den Menschen. Der Mensch löst sich von Gottes Schöpfungsordnungen. Er rebelliert gegen ihn. Das Neuheidentum boomt. Kriege sind da. Wir stehen mittendrin. Länder vereinen sich gegen andere Länder. Das Böse wütet durch die Medien und sozialen Netzwerken. Die Kirchen werden immer leerer oder ganz umgebaut zu Restaurants, Kinos und Bibliotheken. Menschen öffnen sich für spirituelle Praktiken aus anderen Religionen. Und auch wenn die Menschheit sich brüstet und stolz darauf ist, selbst den Glauben an Gott über Bord geworfen zu haben, es ist nicht heller geworden in dieser Welt. Wie singt Manfred Siebald? Ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Es ist Nacht in dieser Welt. Die Gläubigen, die Jesus lieben und Jesus nachfolgen, die wissen das auch. Wir spüren es doch oft an uns selber. Es ist eine dunkle Zeit und es ist auch eine kalte Zeit. Es gibt immer wieder mal Dinge, wo wir unsere Begeisterung verlieren, wo wir spüren, innerlich werden wir schwächer, Dinge machen uns traurig, viele Kreuze und Enttäuschungen müssen durchlitten werden. Es ist so viel Unrecht da in dieser Welt. Auch unter den Christen werden die Herzen vieler erkalten, so hat es Jesus gesagt. Warum nur? Weil es Nacht ist, weil es irgendwie kalt ist. Für Gläubige ist es auch eine einsame Zeit. Auf dem Weg zum Himmel sind immer noch wenige Menschen. Wir freuen uns über geistliche Aufbrüche und über große Erweckungen. Und doch müssen wir feststellen, die Masse der Weltbevölkerung will mit Gott nichts zu tun haben oder ist verstrickt in falsche Vorstellung, in falsche Religion, in Falschreligion. Sie sehen Jesus nicht. Sie erkennen das Evangelium nicht. Es sind nur wenige da, die ihr Leben wirklich dem Herrn Jesus voll geschenkt haben und ihn über alles lieben. Wir erleben das hier in Thailand. 98% gehören zum Buddhismus. Die Christen sind eine ganz kleine Minderheit. Vor 3 Wochen waren wir noch in Indien und durften dort die Jugendkonferenz der Gemeinde Gottes miterleben. Und das war natürlich mal wieder was ganz anderes. 30.000 bis 50.000 waren angereist. In Deutschland würde man ein Stadion nehmen, um dort diese Gottesdienste durchzuführen. Es war eine wunderbare Zeit der Ermutigung und der Erfrischung, so viele junge Leute zu sehen, so viele Inder, die an Jesus Christus glauben, dort in dem Gebiet, wo wir waren. Aber das sind sicherlich hier und da Ausbrüche und Erweckungen, die Gott schenkt. Und dennoch müssen wir sagen, die meisten Christen leben doch in der Minderheit. Und ich durfte es auch unseren Geschwistern dort in Indien sagen, ob in der Mehrheit oder in der Minderheit, wir wollen doch Jesus treu dienen. Kinder Gottes wissen, dass sie eine kleine Herde sind. So hat sie Jesus doch selbst bezeichnet. Zerstreute Schafe in der Wüste, schwache Schafe mitten unter den Wölfen. Es ist eine kalte Zeit, es ist eine einsame Zeit und wir müssen sagen, es ist auch eine gefährliche Zeit. Der Feind ist immer noch da und wir alle kennen die inneren Kämpfe. Neulich sagte mir noch ein junger Christin, weißt du André, bevor ich Christ, alles einfacher. Jetzt sind die Kämpfe ständig da und manchmal zermürben sie auch. Ja, wir kennen sie, die Versuchungen und Anfechtungen. Es gilt zu kämpfen gegen Teufel, Welt und Sünde. Da ist auch immer noch das sündhaftige Fleisch in uns, das immer wieder gekreuzigt werden muss. Wir werden aufgefordert zu beten und zu wachen. Wir dürfen nicht müde werden. Es ist Nacht in dieser Welt. Aber der Apostel Paulus spricht auch von einem Tag. Wenn er in die Zukunft schaut, dann spricht er von der Morgendämmerung. Der Tag ist nahe. Was meint er mit diesem Tag? Es ist die Zeit, auf die jeder Christ Ausschau hält. Es ist die Zeit, wenn unser Herr wiederkommen wird. So haben wir es gerade auch gesungen. Jesus, wir warten auf dich, denn wir wissen, dass er kommen wird. Das ist ein Wort voller Hoffnung. Es wird also nicht immer Nacht bleiben. Die Finsternis wird nicht siegen. Der Herr Jesus wird mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und dann wird er ja wie ein Morgen ohne Wolken erscheinen. Und dann ist wirklich Tag. Es kommt also die Zeit, in der der Teufel nicht mehr versuchen kann. Die Sünde wird ausgetilgt sein. Das Seufzen der Christen und auch der Schöpfung wird ein Ende haben. Jeder Kampf wird vorbei sein, jede Träne abgewischt, jedes Kreuz abgelegt, jede Angst beiseite gelegt. Verfolgung, Versuchung, Krankheit, Klagen, Abschied, Trennung, Tod werden aufhören. Das ist Sonnenschein, das wird Tag sein. Die Bibel sagt uns auch, dass die Gottlosen dann für immer an ihrem bestimmten Platz gebändigt werden. Und die Jesus-Nachfolger werden Jesus bejubeln. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde anbrechen, sagt Petrus. Dann ist es wirklich Tag geworden. Dann wird auch unsere Erkenntnis nicht mehr Stückwerk sein, sondern wir werden wirklich Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit schauen. Dann wird die Gemeinde, die Christen, sie werden wirklich in Einheit zusammenstehen und Jesus Christus bejubeln. Über äußere und belanglose Dinge werden keine Auseinandersetzungen mehr geführt. Dann wird auch der Glaube endlich beendet sein. Wir brauchen nicht mehr zu glauben, denn dann werden wir Jesus sehen, wie er ist. Das wird Tag sein. Sehen wir es? Vor uns liegt ein Tag, ein herrlicher Tag, der anbricht. Oft scheint die Nacht so finster zu sein, aber die Botschaft für heute lautet, die Nacht ist vorgerückt. Der längste Teil der Nacht ist also schon überstanden. Wir stehen kurz vor der Morgendämmerung. Jesus kommt bald wieder. Der Apostel sagt es hier ganz genau, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Wir sollen das erkennen, indem wir genau hinschauen, was in unserer Zeit geschieht. Paulus sagt ja in Vers 13, dass wir Christen Menschen sein sollen, die die Zeit verstehen. Einmal im Jahr müssen wir hier in Thailand unser Visum verlängern lassen. Und dann fahren wir schon immer sehr früh zum großen Einwanderungsbüro, hier zur Immigration. Und die Behörde öffnet um 7 Uhr morgens und vor 7 Uhr wird sich schon eine ganz lange Schlange von Menschen dort vor dem Haupteingang. Und das heißt für uns, dass wir immer schon gegen 5 Uhr da sein wollen. Einmal schafften wir es sogar, die allerersten zu sein. Dann brechen wir schon um 4 Uhr morgens auf. Und was mich dabei immer wieder beeindruckt, ist genau diese letzte Phase der Nacht. Die Nacht ist noch da. Es ist noch dunkel. Aber du merkst schon, wie es langsam hell wird. Und genau das ist der Zustand dieser Welt. Es ist noch dunkel, aber wir dürfen schon die Morgendämmerung sehen. Die Zeichen, an denen wir die Morgendämmerung erkennen sollen, gab uns Jesus in seinen Endzeitreden. Wollen wir doch einige Zeichen nur ganz kurz benennen. Die Mission ist vorangeschritten. Ich denke, das ist sehr wichtig. Überall in den Ländern gibt es heute Christen. In den Hauptsprachen der Welt ist die Bibel vollständig vorhanden. Die Wycliffe-Bibelübersetzer arbeiten hauptsächlich nur noch mit Stammessprachen und Dialekten. Es gab noch nie so viele Missionare in den Ländern wie heute. Auch Christen aus Afrika und Asien gehen als Missionare in ihre Regionen. Und das Christentum, ja, es ist sehr schwach in Europa, aber umso stärker in Südamerika, in Afrika und auch hier in Asien. Und durch Internet und YouTube lässt sich das Evangelium noch einmal viel schneller verbreiten als zuvor. Das ist noch mal so ein richtiger Anschub für die Missionierung, dass das Evangelium wirklich zu den Menschen kommt. Die Mission ist vorangeschritten. Ja, wir müssen auch sagen, der moralische Verfall ist vorangeschritten. Als Jesus so die Endzeit beschrieb, da sagte er, dass die Menschen betrunken sein werden in den letzten Tagen. Ich denke nicht, dass er dort an Alkohol dachte, sondern vielmehr von dieser Benebelung, von dieser Verirrung und von den Verführungen. Menschen sind einfach vernebelt. Sie lassen sich treiben mit diesem Mainstream der Sünde. Sie sehen Jesus nicht, sie sehen das Licht nicht mehr. Aber die schöne Nachricht ist, auch immer mehr Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus. Das bekommen wir oft gar nicht so mit. Es gibt große christliche TV-Sender, die nach Iran, Irak, Afghanistan und Saudi-Arabien ausstrahlen. Viele Menschen melden sich und berichten, dass sie Jesus im Glauben angenommen haben oder dass Jesus ihnen im Traum begegnet ist. Das hörte ich von Missionaren, die mit solchen christlichen TVs und Radiostationen für muslimische Länder arbeiten. Auch die jüdisch-messianischen Gemeinden sind in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Es gibt immer mehr Juden, die Jesus als ihren Messias erkennen. Natürlich auch Kriege und Erschütterungen nehmen zu. Da sind die Ängste vor der Zukunft. Obwohl wir so den Frieden und die neue Weltordnung anpreisen, es herrschen immer noch Kriege und Spannungen unter den Nationen. Die soziale Kälte nimmt zu. Auch in christlichen Gemeinden schwindet hier und dort die Herzlichkeit unter uns Geschwistern. Das Glaubensleben kann so leicht zur Tradition und zur Gewohnheit werden. Das Feuer brennt nur noch schwach. Ich denke, dies sind wichtige und deutliche Zeichen, dass der Tag, also die Wiederkunft von Jesus, bald anbrechen wird. Was ergibt sich daraus? Paulus schreibt weiter: So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das kleine Wort so, manchmal heißt es auch nun oder darum, spielt im Wortschatz des Apostels Paulus eine wichtige Rolle. Es erscheint immer da, wo Paulus die Brücke von der Lehre zur Praxis aufbaut. Er will damit deutlich machen, jetzt kommen wir von der lehrmäßigen Auslegung und Grunddarlegung zur praktischen Anwendung. Erst baut Paulus das Fundament der Lehre und dann baut er die christliche Lebenspraxis darauf auf. Also jede christliche Praxis ist immer auf eine biblische Lehre gegründet. Und jede Lehre drängt ins Leben. Und daher auch dieses wichtige Wort, nun oder darum. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Paulus möchte also deutlich machen, indem wir wissen, dass die Nacht vorgerückt ist und der Tag bald kommt, indem wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird, sollen wir motiviert und angespornt werden, dass wir noch mehr zur Ehre Gottes leben, dass wir uns noch mehr auf Christus konzentrieren, dass unser Verlangen noch stärker wird, wirklich ein heiliges Leben zu führen, nämlich ein Leben voller Freude und Hingabe an Jesus. Wir sollen also auf diesen Tag vorbereitet sein, denn wir wissen, dass er in jedem Moment kommen kann. Bereit sein müssen wir. Wie geschieht dies? Erst einmal, indem wir wach sind, konzentriert bleiben, auf Jesus schauen, indem wir ja im Wachzustand Christen sind. Ich denke, das heißt ja auch, ein heiliges Leben zu führen. Kein Nachtleben mehr zu führen, sondern, wie Paulus hier sagt im 13. Vers, anständig ehrbar leben wie am Tag, obwohl es ja noch Nacht ist. Aber wir sollen schon so leben wie am Tag. Wir sind Morgenmenschen. Wir haben den Tag vor Augen, nicht die schwarze, dicke Finsternis, die uns Angst und Bange einjagt, sondern der Blick ist klar für uns Christen. Jesus kommt wieder. Und das bedeutet auch, dass wir handeln müssen, nämlich ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Der Apostel Paulus nennt dabei drei Tätigkeitswörter. Erst einmal aufstehen, dann ausziehen und anziehen und drittens sich fertig machen. Also zuerst aufstehen. Das Bild des Paulus hier stammt aus dem römischen Militärleben. Nachts über hatten die römischen Soldaten oft versucht, den Krieg zu vergessen. Dann fingen sie an zu spielen, zu trinken, sich hängen zu lassen. Andere haben geschlafen. Aber kurz vor Morgenanbruch hieß es dann aufstehen, alles beiseite legen, sich für den Kampf zu rüsten. Nun, wir haben heute sicherlich ein anderes Bild vor Augen. Ich denke da an den Wecker, der morgens klingelt. Der Wecker, der uns aufrüttelt und den wir nicht mögen. Wie ist das, wenn der Wecker plötzlich anfängt, ja, zu klingeln? Früher hat er noch geklingelt, heute haben wir den Wecker auf unserem Phone, da kommt dann vielleicht eine nette Musik oder irgendwas anderes. Ich weiß noch, der Wecker von meiner Großmutter, da musste man noch lange aufziehen. Und sie hat selbst gesagt, ich lege den Wecker immer weit weg, dass wenn er anfängt zu klingeln, dass ich dann auch aufstehen muss, um ihn auszumachen. Denn wir kennen alle diese Versuchung, nachdem der Wecker klingelt. Ach, doch noch 5 Minuten oder wenigstens noch 10 Minuten. Man möchte sich noch einmal hinlegen und noch einmal schlummern, wenn es auch nur für ein paar Minuten ist. Und in diesem Schlummerzustand können wir dann oft wirklich auch wieder einschlafen und nachher haben wir total verschlafen. Aber genau um dieses Bild geht es hier. Paulus möchte so eine Art Wecker sein, er möchte uns aufrütteln, weil wir Christen doch oft auch uns im Schlummerzustand befinden. Und ich habe mich wirklich gefragt, kann es sein, dass die Gemeinde Jesu heute schlummert, dass sie schläft? Jesus hat immerhin gesagt, alle 10 Jungfrauen sind eingeschlafen, als der Bräutigam kam. Ja, die Gemeinde Jesu zeigt durchaus Symptome des Schlafens heute. Im Schlafzustand tut man Dinge, die man im Wachzustand nie tun würde. Und genau das ist auch heute der Zustand der Gemeinde. Wir müssen aufgerüttelt werden. Es heißt aufstehen. Wir verschlafen die Zeit, die wir mit Jesus und dem Hören auf sein Wort verbringen könnten. Wir sind nicht mehr wach für die Aufgaben von Jesus in unserem Leben und für den Aufbau seiner Gemeinde. Interessieren uns noch die Menschen, die Jesus nicht kennen? Sind wir träge geworden? Sind wir in einem Schlummerzustand? Wenn morgens der Wecker klingelt, dann gibt es halt diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich wecken und stehe auf, oder aber ich lege mich noch einmal herum und schlafe noch eine Runde. Und wenn ich mich nicht wecken lasse, dann passiert es. Wir verschlafen. Darum, aufstehen ist so sehr wichtig. Paulus möchte nicht, dass wir nur über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen, dass wir gut darüber Bescheid wissen, sondern er möchte, dass das auch Folgen hat für unser Christenleben. Endlich wieder aufstehen, endlich wieder wach werden, endlich wieder konzentrierter als Christ leben, endlich wieder mehr für den Herrn, mehr Einsatz, mehr Beten, mehr Hingabe. Der Heilige Geist möchte es uns schenken. Und dann natürlich auch ausziehen und anziehen. Keiner wird sich auf der Straße im Schlafanzug sehen lassen, es sei denn, es handelt sich um einen Schlafwandler. Vor dem Anziehen werde ich daher zuerst das Gewand der Nacht, also unseren Schlafanzug, ablegen. Niemand von euch ist mit Schlafanzug heute Morgen in den Gottesdienst gekommen. Wir haben uns alle umgezogen. Auf jeden Fall haben wir das Nachtgewand, um es mal so schön auszudrücken, abgelegt. Und deshalb spricht auch Paulus hier zuerst vom Ablegen. Abgelegt werden sollen die Werke der Finsternis. Paulus zählt einige davon auf. Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, Hader und Eifersucht. Es sind Dinge, die dem Bereich des geistlichen Nachtlebens zuzuordnen sind. Das natürliche Bedürfnis zu essen und zu trinken wurde zum Fressen und Saufen verkehrt. Die Sexualität als Gabe Gottes wurde in Wollust und Unzucht pervertiert. Das gesunde Selbstvertrauen, das jeder braucht, verwandelt sich in Übelkeit und Neid. All dies ist Leben. Doch da wir nicht mehr Kinder der Finsternis sind, sondern Kinder des Lichts geworden sind, sollen wir auch als Kinder des Lichts leben. So schreibt es übrigens Paulus auch im Epheserbrief. Morgen reisen wir in den Osten Thailands. Ihr dürft gerne dafür beten. Wir besuchen dort die Bibelschule. Ich werde dort von Dienstag bis einschließlich Freitag Kirchengeschichte unterrichten. Die ersten 500 Jahre der Christenheit. Eine ganz spannende Zeit. Und natürlich Kirchengeschichte, da soll es weniger um Zahlen gehen, Zahlen mögen wir sowieso nicht, sondern um Persönlichkeiten. Alles Menschen, die wir einmal im Himmel wiedersehen werden. Also ist es unsere geistliche Familiengeschichte und darin sollte man sich auch etwas gut auskennen. Wen werden wir denn alles einmal im Himmel treffen? Zum Beispiel den bekannten Kirchenvater Augustinus, der gerade mit diesem Wort aus Römer Kapitel 13 eine tiefe Erfahrung machte. Er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf und wurde im christlichen Glauben erzogen. Seine Mutter Monika betete regelmäßig für ihren Sohn. Doch Augustinus löste sich von seiner frommen Erziehung. Sein Vater war nicht gläubig und somit stellte er sich mehr auf die Seite des Vaters. Er strebte nach Reichtum, Ehre und Anerkennung. Er war ein kluges Köpfchen. Er machte Karriere von einer Bildungsebene zur anderen. Wurde er ein ganz großer. Ja, widerstandslos gab er sich dabei auch seinen Leidenschaften hin. Er lebte mit einer Prostituierten zusammen und hatte mit ihr auch ein uneheliches Kind. Und für den Glauben seiner Mutter hatte er nur Spott und Hohn übrig. Doch durch ein Gespräch mit einem jungen Christen am Kaiserhof kam Augustinus zum Nachdenken. Er schreibt: Warum stehst du allein auf dir selber und stehst doch nicht? Spring Gott in die Arme, er wird dich auffangen und erretten. Und tief bewegt von diesem Gespräch dachte Augustinus: Die Ungelehrten stehen auf und reißen das Himmelreich an sich, aber wir mit all unserer Weisheit werden zur Hölle gestoßen. Wie lange wird das noch währen, dass ich spreche morgen für morgen, nur noch einen Augenblick? Ach, das bald kommt nicht und der Augenblick nimmt kein Ende. Weinend lief Augustinus dann in den Garten hinaus und schrie: Herr, wie lange willst du zürnen? Gedenke an meine Missetat und ende die Stunde meiner Schande. Und plötzlich vernahm er die Stimme von Kindern, die wahrscheinlich dort in der Nähe gespielt haben. Und immer wieder riefen sie auf Latein: Tolle Lege, tolle Lege. Und das heißt übersetzt: Nimm und lies, nimm und lies. Augustinus nahm diese Stimme als göttlichen Befehl an und schlug ganz willkürlich die Bibel auf und stieß genau auf unseren Text aus Römer Kapitel 13. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Genau dieses Bibelwort führte Augustinus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Später schrieb er seine Biografie als Gebetsform. Also seine Biografie ist ein reines Gebet von Anfang bis Ende, auch bekannt als Bekenntnisse. Die Bekenntnisse des Augustinus, sie besitzen bis heute einen wichtigen Platz innerhalb der Weltliteratur. Und er schreibt in dieser Biografie, und das in einem Gebet zu Gott: Spät habe ich dich geliebt, ewig neue Schönheit. Du warst mir nah, aber ich war fern von dir. Nun hast du mich gerufen und hast meine Taubheit von mir genommen. Du hast geleuchtet und geglänzt, dass meine Blindheit schwand. Du hast meinen Geist geführt, dass ich nun in dir atme und dich schmecke und nach dir hungere und dürste. Du hast uns geschafft mit der Sehnsucht nach dir. Und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Genau diese letzten Worte sind ja auch bekannt geworden von ihm. Ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Nach dem Ablegen des Nachthemdes, ja, ließ Augustinus sich taufen. Er ging dann wieder zurück nach Nordafrika und wurde dort ein ganz berühmter Bischof und Lehrer der Kirche. Das Nachthemd muss abgelegt werden, dieses alte Kleid der Nacht. Und ein neues Kleid, ja ein neuer Anzug, muss angezogen werden. Dieser neue Anzug ist Jesus Christus selbst. Er und sein ganzes Wesen. Ich muss in Jesus Christus hineinschlüpfen und in ihm und mit ihm leben. Das heißt Glauben. Wir kennen die Worte von Paulus aus Galater Kapitel 2. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. So meint es auch, wenn Paulus hier an die Römer schreibt: Zieht den Herrn Jesus Christus an, Vers 14. Da kam bei mir die Frage: Warum sagt Paulus zu den Christen in Rom, zieht den Herrn Jesus Christus an? Hatten sie ihn nicht schon bei ihrer Bekehrung angezogen? Warum jetzt noch einmal diese Betonung? Ich denke, der Sinn dieser Worte ist dieser: Werdet immer mehr, was ihr schon seid. Wir sind Kinder des Lichts. Darum sollen wir auch als Kinder des Lichts leben. Wir haben Christus in uns. Darum soll er auch immer mehr Raum in uns bekommen. Es geht um das Christusähnlicher werden. Seine Art, sein Charakter sollen sich immer mehr in uns ausbreiten. Wie Paulus es den Galatern sagte, dass Christus Gestalt in euch annehme. Dafür hat Paulus gearbeitet, wenn er auch in der Sorge stand für die einzelnen Gemeinden und Christen. Ging ihm genau darum, dass wir Jesus Christus anziehen, dass er immer mehr Raum in uns gewinnt, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass Menschen, die uns beobachten, wirklich Jesus Christus erkennen können. Und zum Schluss, wir sollen uns fertig machen. Christen leben in Erwartung. Wenn wir uns für ein Fest schön machen, dann stehen alle in Erwartung. Jeder wirft sich in Schale, wir machen uns fertig. Und genau das soll auch unsere Stimmung sein. Die Stimmung unter uns Christen, wir leben in Erwartung. Wir leben in Bereitschaft. Christen rechnen mit der Ankunft ihres Königs. Sie sind bereit für die Ankunft ihres Herrn. Kann man uns Christen diese Erwartung abspüren? Also keine Zeit mehr für Trödeleien, Gleichgültigkeit und Spielchen. Wir sind konzentriert bei der Sache. Wir wollen in Reinheit und Heiligkeit vor Gott leben. Wir wollen wachsen und als Christen bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Genau dieser Gedanke wird auch bei Johannes deutlich, der ja ähnlich schreibt in 1. Johannes Kapitel 3. Da schreibt er ja auch davon, dass wir einmal Jesus sehen werden, wie er ist. Und dann sagt er, auch hier wieder die Brücke von der Lehre hin zur Praxis: Wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie jener rein ist. Wer also in der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi lebt, der hält sich fern vom Nachtleben, der legt das Nachtkleid ab, der entfaltet sich in seinem von Gott geschenkten neuen Leben, der schaut Christus an und wird durch ihn immer mehr verändert. Genau das ist das Ziel, wenn wir von der Wiederkunft unseres Herrn sprechen. Ja, wir freuen uns darauf, wir warten, aber gleichzeitig müssen wir uns bereit machen. Zieh aus das Nachtkleid, die Werke der Finsternis, und ziehe die Waffen des Lichts an. Und ja, sei ein freudiger Christ, der weiß, auf welches Ziel er zugeht. Sehen wir schon das Morgenrot? Sehen wir schon das Morgenrot der kommenden Zeit? Christen warten nicht auf den Untergang der Welt. Wir warten auf Jesus Christus. Wir warten auf unseren König, dass er kommt. Wir wissen auch, dass wir nicht einer Nacht entgegengehen. Darum sollten wir auch nicht so aussehen, ja, wie eine Zitrone, sagte mal jemand. Dass man irgendwie die ganze Entmutigung abspürt. Nein, wir sind nicht entmutigt. Wir schauen nach vorne, wir sehen das Morgenrot. Wir gehen dem Tag entgegen. Wir sprechen vom Anbruch einer neuen Zeit. Wir sprechen vom Anbruch des Tages. Wir als Christen warten auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben gesungen, wer auf Gott vertraut, der braucht sich nicht zu fürchten. Der braucht sich nicht zu fürchten, auch jetzt noch in dieser Zeit, in der es Nacht ist. Denn wir sehen nach vorne und wir sehen bereits das Morgenrot. Darum ruft uns das Wort Gottes heute auf. Aufwachen, aufstehen und fertig machen. Denn Jesus sagt im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, siehe, ich komme bald. Im Englischen liebe ich das Wort noch mehr. Da heißt es nämlich, behold, I am coming soon. Das heißt so viel, ich bin schon dabei, ich bin schon auf dem Weg, ich bin schon am Kommen. Ja, unser Herr kommt. Je dunkler die Nacht, umso näher der Tag. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag bricht bald an. Und das sollte uns freudig stimmen und uns auch neu ermutigen. Der Herr möge uns alle segnen. Amen.